einem Mann heute Abend heißt verführerische oder göttliche Höhen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Gott und Vater, in Jesus Christus beten wir dich an und danken dir, dass wir uns auch heute Abend wieder in deinem Namen hier versammeln dürfen. Danken dir, Herr, für dein lebendiges Wort, was wir nötig haben, dass es jeden Tag neu aufgeschlossen wird. Wir sind vergesslich und brauchen immer wieder, Herr, die neue Speise, damit sich dein Wort und alles, was wir brauchen, in uns hinein vertieft. Danken dir, Herr, für die Städte hier, dass wir hier durch das ganze Wort geleitet werden, Zug um Zug. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wir sollten uns immer wieder darüber im Klaren sein, je mehr Erkenntnisse wir von dir geschenkt bekommen, dass wir auch demütiger werden. Aber auch, Herr, ein weites Herz für andere Menschen. Segne unseren Bruder jetzt bei den Ausführungen zu diesem Thema, dass er voll des Geistes uns darüber etwas sagen kann, was du ihm aufgetragen hast. Dass wir etwas mitnehmen mit unseren Herzensohren, lauschen, was du, Herr, in deinem Wort für die Menschheit niedergelegt hast und was für uns wichtig ist, jeden Tag neu. So wollen wir dich loben und preisen, unseren Herrn, mit dem wir täglich durch den Heiligen Geist verbunden sein dürfen. Wir danken dir für alles. Amen.
Ich habe im Rahmen dieser Konferenz für heute Abend ein Thema gewählt, das heilsgeschichtlich bedeutsam ist, das aber auch für unsere Gegenwart und uns ganz persönlich, so denke ich, einige Probleme aufzeigt, die wir gottgemäß lösen möchten. Und wir können das von uns aus nie, wenn nicht der Geist Gottes uns in die rechte Haltung hineinführt. Gott benutzt allerdings auch manchmal Umstände und Verhältnisse, um uns von falschen, ja verführerischen, gefährlichen Höhen wieder herabzubringen in die Demut. Ich will mal mit einem humorvollen Beispiel beginnen. In Idea Spectrum, das mir der Hausvater hier zu lesen gab, fand ich folgenden kleinen Artikel. Da heißt es, während einer Predigt geriet ein Pfarrer, ich nenne jetzt keinen Namen, von einer evangelischen Gemeinde in Berlin einmal in große Begeisterung über sein Thema. Das heißt, er hat sich also selber anhand dieses Themas in eigene Höhen hineingebracht. Er merkt also gar nicht mehr im Geringsten, dass er dabei gegen die Zuhörer und sogar auch gegen Gott anging. Bis ihn ganz plötzlich ein fürchterlicher Schluckauf überkam. Keine drei Worte konnte der Pfarrer mehr ohne Hick sagen. Dennoch versuchte er weiterzureden, um wenigstens noch der Gemeinde den Segen zu geben. Der Hick, Herr Hick, segne Hick. Und dann hat sich der Organist des armen Pfarrers erbarmt und er spielte das Schlusslicht. Da war der Mann wieder unten, aber jetzt eine gute Seite hatte diese Geschichte auch. Der Pfarrer hat in seinem Leben nie wieder so viel Mitgefühl und ein solch großes Echo von seiner Gemeinde auf eine sonntägliche Predigt erfahren. Na, nun schmunzeln Sie mal, so geht das mit unseren menschlichen Höhenstiegen und ganz schnell kann Gott das ändern. Allerdings ändert sich oft auch die Situation. Und nun zu meinem Thema. Der Begriff Höhe kann ja im rein räumlichen Sinne im geografischen Sinne verstanden werden, aber auch im übertragenen. Und in dem zweiten Sinne wollen wir nun diese Thematik behandeln. Ist ja interessant, wenn man mal die sprachlichen Formulierungen registriert, auch aus unserer Zeit und auch Neuschöpfungen bedenkt, wie dort diese Höhentendenzen ja immer wieder zunehmen. Wir reden von einem Höhepunkt, von einem Hochgefühl, von Höchstleistung. Hochschulen gibt's, man feiert Hochzeit. Es gibt Höhenflüge, eine hohe Intelligenz, ein kirchliches Hochamt, auch Hochwürden und Höchster. Und, etwas habe ich vergessen, es gibt eine Langensteinbacher Höhe. Ob diese Höhe nur regional zu sehen ist oder geistlich, darüber kann ich nicht urteilen. Das wird Gott einmal vor dem Preisgericht, vor dem Bema Christu klar machen. Aber es gibt ja auch noch eine sprachliche Steigerung. Da sagt man höchst unangenehm, höchst zweifelhaft oder super stark. Neudeutsch ist das, ja. Und wir wissen, dass die Sprache in der Regel Ausdruck eines geistlichen Eindrucks ist. Sprache ist ja ein Medium im weitesten Sinne. Sprache kann wunderbare Kommunikation bewirken, hoffentlich hier, nicht so nach dem Modus, ich habe schon mal gesagt, wenn alles schläft und einer spricht, das Ganze nennt man Unterricht, nein. Sondern so, dass sie vom Worte Gottes her inspiriert werden. Da kann nur die Einheit im Geist geschehen. Wenn wir hier selbst falsche Höhen aufbauen und meinen, unsere Meinung allein ist das Entscheidende, gibt es letztlich keine echte Gemeinschaft. Ich muss mich korrigieren lassen, Sie alle, aber nicht durch eigene konfessionell bedingte Anschauungen, sondern durch das Wort. Ich bin immer bereit, mich korrigieren zu lassen, durch das Wort allerdings. Es gibt allerdings auch mal Zuhörer, die kommen zu mir und fangen dann mit Kritik an. Das war aber ein zehnt- oder drittrangiges Problem. Das ist gar nicht das Entscheidende. Ich habe mal einen Bruder hier gesagt, der kam immer wieder, ich sage, lieber Bruder, es ging jetzt nicht um mich, sondern um das Anliegen. Wenn Sie aus dieser Predigt nur das mitgenommen haben, ist das eigentlich schade. Und es ist nun typisch für die gefallenen Menschen, dass sie ihre verloren gegangene geistliche Höhe, wie sie bei Adam und Eva im Paradies war, auf eigene Weise wiederzugewinnen versuchen. Und das wird auch unverhohlen durch Sprache zum Ausdruck gebracht. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Die Jagd nach dem Materiellen wird deshalb angestrebt, damit man einen hohen Lebensstandard gewinnt. Oder das Erleben von kurzweiligem Vergnügen, damit ein Stimmungshoch erzeugt werden soll. Aufsuchen von anziehenden Orten, um den Niederungen des Alltags zu entgehen. Sicher können wir im Urlaub das auch von Gott gestattet erleben. Aber es ist immer die Frage, was suchen wir? Nicht, lieber Bruder Arthur, wir haben oft in Arosa wunderbare Konferenzen gehabt. Da waren wir ja auch auf einer Höhe von 1700, 1800 Metern in Arosa. Was dann wie einmal, als wir mitten im Sommer 3 Tage eingeschneit waren. Da hätten Sie mal manche Gesichter sehen können. Da konnten dann einige nicht auf die Höhen. Wer nur das Wort wollte, war auch in den 3 Tagen innerlich zufrieden. Und es ist ja hier mit dem Wetter auch so ein Problem. Oder das Erreichen von Höchstlustgefühlen durch fragwürdige Liebesbeziehungen heute. Streben nach Spitzenpositionen, um Einfluss und Macht zu gewinnen. Oder Durchsetzung von bestimmten Gruppeninteressen, um andere von oben herab irgendwie unter Druck zu setzen. Das ist doch heute in der Politik, in der Wirtschaft überall der Fall. Gruppeninteressen, man will nur selbst gewinnen, gibt kaum mal ab. Das ist doch das Dilemma heute. Oder Unehrlichkeiten, Lügen, Betrügereien in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Deckmantel scheinbar hoher Pflichterfüllung. Aber nur scheinbar hoher Pflichterfüllung. Und letztes, falsche und gefährliche geistliche Höhenflüge durch Meditationen und Geisterfahrung, all das, was mit diesen heutigen neuen spirituellen Erlebnissen und Erfahrungen zusammenhängt. Der Mensch will, wenn er religiös ist, von sich aus den Weg zu Gott finden, eigenmächtig. Nur in Christus haben wir Offenbarung. Und insofern ist das Christentum allgemein nicht mehr als eine Religion. Erschrecken Sie nicht. Wenn nicht Offenbarung dazu kommt, wo Gott herabstieg in unsere Menschlichkeit, dann ist alles eigene Streben letztlich ohne geistlichen Effekt. Also all diese Einstellungen und Wünsche und Verhaltensweise entstammen der natürlichen menschlichen Wesensart. Sie werden im Worte Gottes dem sündigen, dem gefallenen Menschen zugeordnet. Wir kennen ja das bekannte Wort, was ja auch Sprichwort ist, aber steht in Sprüchen 16, Vers 18. Du hast immer gern die Sprüche auch zitiert. Da heißt es ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Und der Herr will dem Stolzen ein Ende bereiten. Jesaja 13, Vers 11. Und mit diesen beiden Textstellen deutet sich für den unerlösten und ungläubigen Menschen eine tiefe Tragödie an. Und zwar genau das Gegenteil von dem, was der Mensch eigentlich erreichen möchte. Gewaltige Gegensätze werden hier offenbar zwischen den menschlichen Hochzielen, zwischen dieser Erwartung, die er hat, und den gottgemäßen Zerbruchs- und Gerichtswegen. Wir haben heute Morgen über Wasser- und Feuergerichte gesprochen und Sie haben mitverspürt, wenn man mal so einen Abriss der Heilsgeschichte gibt und prophetisch weitergeht, was für Tragödien, welche Zerbruchswege, warum? Weil der Mensch sich letztlich ständig überhebt und Satan dahinter steckt. Es gibt also zwei unvereinbare Heilswege, sogenannte Heilswege oder Menschheitswege. Die eine Linie führt, wie wir das auch an dem Beispiel der Pyramide von dem Psychologen Maslow gesehen haben, in die Selbstverwirklichung. Da wird nachher der Supermensch offenbar, der Übermensch. Und sehen Sie mal, wie schlimm ist das, wenn man Jesus als Superstar bezeichnet. Das ist Blasphemie, also eine Art Gotteslästerung. Jesus ist kein Superstar. Er ging ans Kreuz, er ging den Weg der Erniedrigung. Darum können das religiöse Menschen nicht fassen. Wie kann, so sagen ja die Moslems, wie kann Gott einen Sohn haben? Darum können die Moslems auch nicht Vater sagen. Sie haben nicht diese Liebesbeziehungen. Das hängt alles mit dieser Problematik zusammen. Selbstverwirklichung aber führt ins Gericht. Aber wenn wir uns selber durchrichten und durchlichten lassen, dann dürfen wir Gnade Gottes erfahren, schließlich seine Gemeinschaft und wunderbare Herrlichkeit. Wir stellen Folgendes noch fest, der ichhafte Mensch, ich fasse das so zusammen, der will den Himmel, die Höhe selbst gewinnen. Aber Gott hat den Himmel geöffnet und stieg herab. Der Mensch will wie Gott sein, weil Satan ihn immer wieder dazu inspiriert. Und gerade am Ende dieses Zeitalters wird es deutlich. Aber Gott wird in Jesus Mensch und steigt herab. Das sind völlig unterschiedliche Sichtweisen. Und darum kann Jesus nur von denen erkannt und angenommen werden, der selbst bereit ist, sich zerbrechen zu lassen. Wer sich selbst erhöht, sagt ja unser Herr in Matthäus 13, Vers 12, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber nun kann doch das keiner. Sagen Sie mal einen, er soll sich selber erniedrigen. Das geht nicht, nur wenn er in Christus das Angebot der Liebe erfährt. Und nun wollen wir in einem ersten Teil jetzt die verführerisch-teuflische Linie beachten und in einem zweiten dann die göttliche Höhenlinie. Wir haben bisher bei der Skizzierung dieses Problems eine gewaltige Größe ausgelassen, und das ist Satan. Wer den ausklammert, und das wird heute vielfach geschehen, Sie hören in der modernen Theologie kaum noch etwas von dem großen Widerwirker, von dem, der noch der Fürst und Gott dieser Welt ist. Wer den ausklammert, der wird irgendwo ins Schleudern kommen. War jetzt mit meiner Frau in Berlin, ich hatte einige Dienste, und da wollten wir mal den wieder neu hergestellten, den restaurierten Dom sehen. Und dann sagte uns eine liebe Berliner Schwester, wir gehen zu der Zeit, da um 12 Uhr Andacht ist. Und dann haben wir eine Andacht gehört von dem dortigen Dompropst. 5 Minuten. Das war nur Soziales, da ging's weder um Christus noch um die eigentliche Problematik, die durch den Widerwirker Gottes hervorgerufen wird. Und darum müssen wir die heilsgeschichtlichen Perspektiven kennen. Ich will das kurz nochmal aufreißen, Sie kennen das. Sie wissen, dass der erste gewaltige Höhensturz von unermesslicher Tragweite und gewaltiger Tiefe uns in Lukas 10, Vers 18 beschrieben wird. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel herabfallen. Das sagt der Jesus. Und der Grund dafür, für diesen Fall aus den Lichtesregionen in die Finsternis, wird in Jesaja Kapitel 14, Vers 13 beschrieben. Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen? Und dieser einzige Licht, der damalige Lichtesträger, Luzifer, er wird in Jesaja 14, 12 auch der helle Morgenstern genannt, er wird dann aus dem Himmel in den Scheol gestürzt, in die tiefste Grube. Und das ist auch prophetisch zu sehen. Seit dieser Zeit gibt es eine totale Veränderung im gesamten Universum. Aber trotz dieser Rebellion bleibt er, ich habe es schon angedeutet, noch der Fürst und Gott dieser Welt. Er hat Macht. Und in dieser Machtstellung versucht er seit der Schöpfung des ersten Menschenpaares das verloren gegangene Terrain wiederzugewinnen. Durch raffinierte Verführung. Und wir wissen, es ist bei dem ersten Menschenpaar ihm gelungen. Er hat den Menschen ja verführerische Höhen vorgegaukelt. Ihr werdet sein wie Gott. Immer wieder war das ein faszinierendes Ziel für den Menschen. Ist es auch heute wieder. Und dann kam es zu diesem Fall. Durch Zweifel, Sehen und Lügen hat er das erreicht, aber der Mensch wurde enttäuscht. Es gab die Katastrophe mit all den Flüchen, die wir kennen. Und dann werden die ersten Menschen aus dem Paradiese verbannt. Und sie müssen dann ein anderes Leben fristen, als es zuvor war. Und wir können mal verfolgen, die Taktik des Feindes ist immer dieselbe. Er verführt die Menschen dadurch, dass er ihnen falsche Ziele, falsche Höhen vorgaukelt. Das ist übrigens heute ganz genauso. Bis hin zu den frommsten Dingen, wir werden uns das nachher noch einmal überlegen müssen. Er kommt nicht mit plumpen Dingen, sondern mit frommen Worten, mit Bibelworten. Der kennt die Bibel. Und wir haben es durch Bruder Schad schon gehört, er hat ja Jahrtausende Theologie und auch Psychologie und
all die Wissenschaften studiert, der kennt die.
Wie ist die Taktik des Feindes dann im Einzelnen verlaufen? Wir wollen noch mal ein paar Schwerpunkte setzen. Ein typisches Beispiel ist der Turmbau zu Babel. Da haben sie ja die Menschen zusammengeschlossen und sie wollten sich selbst ein Denkmal setzen. Ein Beweis der geballten Menschenkraft und der fortschrittlichen Technik. Das war damals sicher schon ein gewaltiges Ereignis. Man wollte Gott herausfordern. Selbstverherrlichung des Menschen. Und Satan stand dahinter als der Inspirator. Wir wissen um das Ende, Sprachenverwirrung, die Menschen wurden zerstreut. Wir haben in Verbindung mit Babylon noch ein weiteres Beispiel, wenn wir an Nebukadnezar denken. Er lässt nach seinen Siegen über die Nachbarvölker ein riesiges Denkmal aufstellen. Das reicht übrigens fast an die Höhe des 7. Weltwunders, dem Koloss von Rhodos heran. Sollte also ein Standbild von der Größe seines Reiches und seines Gottes sein. Die drei Freunde Daniels aber waren standhaft. Sie haben sich nicht gebeugt. Übrigens etwas, was auch hier als Typus für die Endzeit gilt. Und wir merken hier, auch das zielt wieder auf die Ebene Israels, weil es die immer mit dem sichtbaren Repräsentanten Gottes zu tun haben. Hier mit dem Antichristen, mit dem falschen Messias. Wenn ein anderer kommt in meinem Namen, den werdet ihr annehmen. Und dann geht es schließlich um Leben und Tod und viele werden da als Märtyrer sterben, wenn sie den letzten Herrscher, der sich in den Tempel Gottes setzt, nicht anbeten. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Übrigens hat ja der Daniel diesem Nebukadnezar im Auftrage Gottes eigentlich sagen können durch die Traumdeutung. Aber trotz nochmaliger Warnung in seinem Traum im Zusammenhang auch mit Daniels Deutung kann er nachher nicht von der schlimmen Selbstüberhebung abstehen. Er rühmt das königliche Babel und verherrlicht seine eigene Macht. Und dann hat Gott ihn ja gedemütigt, er hat ihn geschlagen mit Wahnsinn. 7 Jahre lang, er durfte allerdings dann noch einmal wieder zu Amt und Würden gelangen. Während er vorher immer wieder auch an diesen Gott glaubt, gibt er nun diesem Gott allerdings als Mensch und Herrscher seines Volkes die Ehre. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie Gott doch Menschen dazu kriegen kann, dass sie ihn einmal anbeten. Für Gott doch eine Kleinigkeit. Wenn er das an einem solchen Herrscher fertigbringt, wird er das später auch, wenn in Äonen, bei den Menschen erreichen können. Nun sehen wir uns noch den bedeutsamsten Führungsversuch an, den er bei Jesus unternommen hat. Wir kennen die Versuchungsgeschichte nach Lukas 4, Matthäus Kapitel 4. Es geht im weiteren Sinne um die Brotfrage, die Machtfrage und die Ehr- bzw. Wunderfrage. Satan kommt ja so raffiniert mit Bibelstellen. Aber der Herr erkannte den Verführer. Er war in der Lage, dieser Versuchung zu widerstehen und er muss sogar dem Feind bei dem letzten Angriff ihm gebieten. Das Entscheidende ist ja, dass Satan dem Herrn die ganzen Reiche dieser Welt zeigt. Und dass der Herr ihm nicht abspricht, dass er Macht hat, ihm diese Reiche zur Verfügung zu stellen. Wo liegt nun das eigentliche Kriterium? Wo liegt die Entscheidung, die liegt immer dann da, wenn wir in Versuchung geraten, ob wir uns vom Satan eigenmächtig in etwas hineinmanövrieren lassen oder ob wir den Kreuzesweg gehen wollen. Umgehung des Kreuzes war hier Satans schlimmste Versuchung. Und wenn der Herr da versagt hätte, nicht auszudenken. Aber Gott sei Dank, er hat widerstanden. Es ist, wenn man in die Geschichte hineinschaut, leider so, dass die meisten Herrscher, wenn sie auch gleich mal andere Ziele hatten, auch vom Feind verführt, sich selbst dargestellt haben. Und wie war oft schon zu Lebzeiten der grausige Fall in die Tiefe? Ich nenne ein paar: der französische Kaiser Napoleon, auch Kaiser Wilhelm II., obwohl er ein religiöser Mensch war. Dann natürlich Adolf Hitler, Benito Mussolini. Schließlich nenne ich auch Josef Eichmann, den SS-Henker. Sie wissen ja, wie er in Jerusalem vor Gericht stand. Er aber seine Schuld eigentlich nie eingesehen hat. Das wird dann erstmal drüben erfolgen. Dann natürlich ein Stalin. Und aus der Gegenwartsgeschichte Erich Honecker, Egon Krenz, auch bei uns ein Franz Steinkühler. Wie hat er sich als der Chef der größten Gewerkschaft der Welt gefühlt und immer die Kapitalisten angegriffen? Und im Grunde war er selber einer. Ne? So sind leider die Menschen. Bitte, wenn ich die Namen nenne, wir dürfen uns nicht überheben, das steckt alles in uns drin. Nur auf feinere und raffiniertere Art. Wenn Gott uns nicht bewahren würde, wenn er mich nicht bewahrt hätte, ich stünde nicht hier. Ist die Frage, und wer wird bald folgen? Und darum müssen wir uns nochmal dem letzten Weltenherrscher zuwenden. Es wird noch einer kommen, der dieser Versuchung nicht standhält, der satanisch inspiriert wird, zum größten Machtmenschen aller Zeit scheinbar emporgehoben wird. In Offenbarung 11, Vers 7 wird er auch als das Tier aus dem Abgrund bezeichnet. Und die sieben Häupter, zehn Hörner und zehn Kronen, die deuten auf eine in der Menschheitsgeschichte einmalige Machtfülle und Konzentration hin. Und wir haben es auch schon in diesen Tagen gehört, jenes Reich, was aus dem letzten römischen Weltreich hervorgeht, nach einem Übergangsreich, wird also das Gewaltigste sein, das alle bisherigen Tiereigenschaften in sich verkörpert, mit dem Spitzenmann dazu. Aber wie bei Hitler müssen wir das nochmal sehen. Es ist ja nicht so, dass der Spitzenmann erst die Völker so machen muss. Es ist alles bereitet. Und ich habe, das darf ich jetzt mal als meine Meinung hier sagen, den Eindruck, dass erst das Chaos auf der Erde im politischen, wirtschaftlichen und im religiösen so groß sein muss, dass die Menschen nach einem starken Mann rufen werden. Es erscheint doch jetzt auch bei aller UNO-Kompetenz nicht möglich, dass da eine Einheit erfolgt. Mein Bruder sagte mir, er hat in der Zeitung gelesen, dass seitdem die UNO existiert, sie es nicht hat verhindern können, dass 180 Kriege ausbrachen. Und denken Sie an das Wort, Kriege sind fest beschlossenes bis ans Ende. Und all diese Friedensinitiativen müssen zum Scheitern verurteilt sein, auch im Nahen Osten. Aber wenn dann der Spitzenmann mal kommt, dann wird eine Phase sein, ich denke von 3,5 Jahren, Friede und Sicherheit. Endlich haben wir es geschafft. Aber weil dahinter die satanische, dämonische Verführung steht, ist der Sturz auch vorprogrammiert. Übrigens wird diesem Spitzenmann ja dann abgöttische Verehrung zuteil, wie das auch zur Zeit schon der römischen Kaiser der Fall war. Die haben ja für sich göttliche Verehrung in Anspruch genommen. Augustus der Göttliche. Deswegen mussten viele Christen in der damaligen Zeit leiden, weil sie ihre Knie nicht gebeugt haben. Sie waren die besten Staatsbürger, aber haben diesem hohen Herrn nicht Ehre dargebracht. Und in 2. Thessalonicher 2 ist dann noch vorausgesagt, dass diese Herrschaft auch in Verbindung mit dem falschen Propheten dahin führt, dass gewaltige Zeichen und Wunder passieren. Solche Zeichen und Wunder, dass die Menschheit darauf reinfällt, und zwar diejenigen, die primär wundersüchtig sind. Woher können denn die Zeichen und Wunder kommen? Denken Sie vom Atheismus, der ist passé. Vom Islam, nein. Wenn einer kommt in meinem Namen, das kann nur in der Verbindung zwischen Christentum und Judentum irgendwie passieren. Die anderen Religionen werden nachher auch noch mitmachen. Wir wissen aber nach Offenbarung 13, Gottes Gericht lässt nicht lange auf sich warten. In seinem Größenwahn und der schaurigen Verblendung lässt sich der Weltspitzenpolitiker zu einem Krieg gegen die himmlischen Heerscharen leiten. Nämlich, wenn er seine Maske fallen lässt, dann erst wird offenbar, wer dahinter steht. Er aber, wenn Gott eingreift, wird mit dem falschen Propheten ergriffen und lebendig in den Feuersee geworfen. Das habe ich heute Morgen schon im Zusammenhang mit den Feuergerichten angedeutet. Satan wird dann für 1000 Jahre zunächst gebunden, in den Abgrund gestürzt. So ist sein Tiefensturz, aber noch nicht für das allerletzte Ende. Noch einmal hat er die Möglichkeit, als Verführer aufzutreten. Am Ende des tausendjährigen Friedensreiches geschieht das. Und es gelingt ihm noch einmal, die Menschheit gegen Gott in Rebellion zu bringen. Nach Offenbarung 19, 19 bis 21 folgt dann ein gerechtes Urteil, ein Gericht Gottes. Der jähe Sturz in die Tiefe ist dann die Folge dieser rebellischen Erhebung über den Höchsten des Himmels. Und hier merken wir, wie gewaltig dann dieser Fall ist. Je höher die eigene Erhebung oder durch Satan inspiriert dieser Scheinhöhenfluch, umso tiefer der Absturz. Da gibt es schon Unterschiede. Aber wir dürfen auch wissen, dass in Jesus Christus einmal alle Knie sich beugen werden. Diejenigen über der Erde, auf der Erde und selbst unter der Erde. Das macht mich getrost und froh. Das steht in Philipper 2, 9 und 10. Und damit sind wir bei der Wende und wollen uns der wahrhaft göttlichen Linie nochmal zuwenden. Das ist dann der zweite Teil. Gott hat das ja alles mit den negativen Folgen, mit dem, was Satan als der große Verführer in diesem Universum anrichtet, mit dem, was die Menschen alles an schaurigen Dingen produzieren, mit dem, was der letzte Weltenherrscher will, das hat ja Gott alles mit einkalkuliert. Und sollte ihm je etwas aus seiner Hand gleiten, wo ich einfach nicht mit kann, ich sage Ihnen das immer wieder, dass so viele Menschen der Meinung sind, dass etwa der Wille des Menschen Vorrang hat vom Willen Gottes. Was ist denn der Wille Gottes? Dass einmal alle Menschen gerettet werden. Ja, wenn der Mensch nicht will, dann ist Gott am Ende. Gott hat Mittel und Wege, siehe Nebukadnezar. Meinen Sie, dass Gott 80-90% der Menschen eben durch den Verführer, denn der Mensch ist ja verführt, auf ewig in der Hölle schmoren müssen. Das kann nicht der Gott der Liebe zulassen. Aber durch Gerichte. Und wir wissen aus dem Schriftzeugnis, an vielen Stellen wird das deutlich, dass Gott in dieser Allwissenheit seiner Vollmacht, seiner Weisheit und Liebe das Ziel erreichen wird, was wir in 1. Korinther 15, Vers 28 genau definiert finden, nämlich, dass Gott einmal sein wird, alles in allem und in allen. Es wird kommen, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Siehe, ich mache alles neu. alles. Wenn Sie mal mit Menschen darüber diskutieren, sollte ich so machen, wie ein einfacher Bruder mir das in der Schweiz sagte. Der hat einem Bruder diese Stellen gern, glauben Sie das, was da steht, neuer Himmel, neue Erde, ja. Sie, ich mache alles neu, glauben Sie das, was da steht, ja. Nun, dann ist es Ihr Problem, wen Sie da ausklammern wollen. Göttliche Weisheit. Es kann aber nur deswegen so zu einer herrlichen Zielperspektive kommen und auch realisiert werden, weil unser geliebter Herr und Erlöser den tiefen Weg gegangen ist bis in die schaurigsten Tiefen. Und das ist die Garantie dafür, dass Gott dann auch die Schöpfung in die Höhen führt. Und ich will aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefs einige Verse zitieren. Sie kennen diese Stelle, Philipper 2, 5 bis 11, wo es heißt, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, habe die innere Gesinnung. Wenn wir nicht mehr fleischlich, sondern geistlich sind, sollen wir eine geistliche Gesinnung haben. Und da ist der Herr uns diesen Weg hinab vorgegangen und wir sollen auch den Weg hinabgehen, im Kreuze leben und nicht uns selber überheben. Nicht selber meinen, wir wüssten alles, uns nicht in falscher Weise profilieren. Der erste Schritt, Vers 6, war ein Gesinnungsentschluss, die Gottgleichheit in Herrlichkeit nicht wie einen Raub festzuhalten. Die Entscheidung fällt immer im Innersten. Das ist schon längst vor Erschaffung dieser Welt geschehen. Und das bedeutete die Konsequenz für ihn, sich selbst zu nichts zu machen, zu entleeren. Was das für den Sohn Gottes bedeutet hat, können wir kaum ermessen. Konkret hieß das, Knechts- bzw. Sklavengestalt anzunehmen. Und nach Vers 7 war diese Gestalt eines Menschen mit all seinen schöpfungsgebundenen Eigenschaften und Nöten. Ich will mal einen etwas zweifelhaften Vergleich wagen. Es wäre etwa dasselbe, wenn wir bei aller Erkenntnis des Getiers uns entschließen müssten, mal eine Zeit lang als Wurm auf dieser Erde zu existieren. Ich denke mir, so gewaltig muss dieser Hinabstieg gewesen sein. Aus der Herrlichkeit hinein in das Fleisch eines Menschen mit allen Möglichkeiten, Anlagen der Versuchung. Und in diesem Prozess menschlicher Existenzbewältigung entschied sich Jesus für den Leidens, für den Kreuzesweg, in der ständigen Erniedrigung. Das war von Geburt an der Fall. Ein ständiger Leidensprozess für ihn. Und denken Sie mal daran, wie Menschen, die heute vorgeben, Führer der Christenheit zu sein, ihr Leben leben. Und wir müssen uns selber auch fragen. Dieser Kreuzesweg entscheidet letztlich darüber, ob jemand von Gott gesandt ist oder nicht. Und nicht Selbstdarstellung, nicht Massenbegeisterung. Der Herr hat das nie gewollt. Sehen Sie mal, als er die Tausende speiste, hätte er ganz schnell daraus eine Demonstration machen können, so wie das bei uns in der Heimat war. Jetzt machen wir einen Marsch für Jesus, bringt Luftballons mit und T-Shirts und alles und dann geht das los. Meinen Sie, das wäre der Weg Jesu, um Menschen auf den Kreuzesweg zu führen? Ich will nichts sagen gegen Einzelne, die das ehrlich meinen, aber wir müssen doch am Worte Gottes prüfen. Es ging dem Herrn doch gar nicht darum, um den höchsten Menschen damals zu demonstrieren, ich habe Massen hinter mir. Er ging den Weg hinab, er wählte den Gehorsamsweg und damit den Todesweg. Und der Abschluss seines Erdenlebens war schließlich der Kreuzestod, indem er zu einem Fluch wurde, zu unserer Errettung und Erlösung. Sieben Stufen der Erniedrigung und wir sollen so gesinnt sein. Liebe Brüder und Schwestern, was gibt's oft da auch in Gemeinden für Probleme? Da soll jemand, weil er den Chor nicht mehr leiten kann, abtreten und wie beleidigt ist er. Da soll in meiner früheren Heimat, habe ich das erlebt, ein Gemeinschaftsleiter, weil er einfach nicht mehr fähig dazu ist, sein Amt abgeben. Schwierige Probleme. Alles immer wieder mit Ich-Wesen verbunden. Wie ist das, wenn uns jemand beleidigt, wenn jemand eine andere Auffassung hegt, wenn jemand meine Kirche, in der ich bin, attackiert, bin ich dann... Das ist dann nicht mehr mein Problem, ist doch Gottes Problem. All die Dinge zeigen, dass wir letztlich nicht im Kreuz, sondern in uns selber selbstherrlich leben. Da sind wir empfindlich, wenden uns enttäuscht ab. Ich habe es hier erlebt während der Brüderkonferenz selbst, wo jemand mit dem einen oder anderen nicht einverstanden war, verschwand, ohne sich zu verabschieden. Ist das ein Beweis für geistlich sein? Bitte, ich will jetzt nicht richten, aber aufzeigen, wie in uns allen die Gefahr steckt. Schließlich ist dann ja Jesus noch in die untersten Örter des Totenreiches hineingestiegen. Das wird uns etwa in 1. Petrus 4, Vers 6 bezeugt. Darum sollen wir so gesinnt sein. Und ich will noch ein paar Praxisdinge aufzeigen. Das Wort des Kreuzes wird zum Entscheidungs- und Scheidungskriterium. 1. Korinther 1, Vers 18. Wenn ich nur hier stehen würde, die allumfassende Liebe bezeugen, nur die Gnade und nicht auch mal ein paar kritische Dinge ansprechen, ja, dann würden alle immer zufrieden sein. Das wollen ja die Menschen. Sie wollen nur einen Gott der Liebe. Sie wollen niemals auch hören, du bist der Mann, du bist dran. Wie ist das bei uns? Lassen wir uns hineinnehmen, auch in Gerichtsprozesse, wenn es nötig ist. Wir erleben ja in der Gegenwart die von Paulus beschriebene Ausreife des gottlosen Menschen mit all den negativen Eigenschaften. Das habe ich bereits in einem Dienst getan, 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Ich will nochmal auf einen Aspekt hinweisen, ich tat es schon, möchte es aber in diesem Zusammenhang noch einmal bewusst tun. Da treten Lästerer auf, die auch den Kreuzestod Jesu in schauriger Weise verunglimpfen. Da ist bitte der selbst auch von der katholischen Kirche ins Abseits gedrängte ehemalige Priester Drewermann dabei, der schreibt Folgendes. Da windet sich ein nackter Mann am Kreuz zwischen vier Nägeln. Da wird die Fleischeslust selber zu Tode gequält und zu Grabe getragen. Und er sagt dann, es sind nicht die schlechtesten Menschen, denen all das selbst noch am Ende des 20. Jahrhunderts anmutet. Barbarisch, grausam und roh. So beurteilt er das Kreuzesgeschehen. Und in vielen protestantischen Lagern ist das nicht anders. Oder schaurig, wenn etwa auf den Philippinen, das habe ich jetzt gelesen, immer in der Karwoche Menschen kommen und sich kreuzigen lassen. Da habe ich gelesen von einem jungen Mädchen, hat das mehrmals gemacht, empfindet überhaupt keine Schmerzen. Was ist das? Verführung. Was mit dem Kreuz alles geschieht, von den Symbolen angefangen bis hin zu solchen Dingen, das ist die Erlösung Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha nicht nur schmälern, sondern ein Lästern. Und ich habe es schon erwähnt, jetzt ist eine evangelische Theologin dran, bitte, wir können nur Mitleid damit haben, diese Stuttgarter Theologin, die das Blut Jesu ja mit dem Menstruationsblut gleichsetzen möchte. Sie hat ein Buch herausgegeben, das Schwarzmond-Tabu. Da geht es also um die Bedeutung des weiblichen Zyklus für den Glauben. wenn sie als Verführte das nur für sich behalten wollte. Sie will aber doch, dass die Theologen sie ernst nehmen. Und bei uns in der Nähe gibt es einen Pfarrer in einem Ort, der für diese Frau auf die Straße gegangen ist, um zu demonstrieren. Ist erschütternd. Ich habe in einer Gemeinschaftsstunde da an dem Ort einen Dienst getan, da hat mir das ein Bruder erzählt. Das ist also authentisch. Also diese perversen Beispiele mögen genügen, um aufzuzeigen, denken wir immer an unser Thema, wie die Hölle alles daran setzt, den Heilsweg, der allein übers Kreuz geht, zu verdunkeln. Und ist das nicht heute gang und gäbe, diese überkonfessionellen, auch über die Christenheit hinausgehenden Bestrebungen, eine Ökumene aller Religionen zu machen? Das ist doch verführerisch, weil das Wort, es ist in keinem anderen Heil als im Namen Jesu, relativiert wird. Wir dürfen nicht mehr, heißt es heute, den Absolutheitsanspruch des Christentums auf den Leuchter stellen, weil das weltweit den Frieden gefährdet. Den religiösen Frieden. Ja, es wird aber ein Scheinfriede sein. Nein, wir müssen sehen, Gott hat das Geheimnis des Kreuzes gesetzt, sodass wir allein aus Gnaden durch Offenbarung das Heil erfahren dürfen. Und Gott hat erwählt, was nichts ist vor der Welt. Und nur die Nichtse begreifen und ergreifen das Kreuz durch Offenbarung und Gnade. Aber wir müssen sehen, wir stehen immer wieder auch in der Versuchung. Und nur bei uns die Stellung des Mitgekreuzigtseins bewahrt uns vor der Überheblichkeit und Zielverfehlung. Da geht es nicht nur um den Glauben an den, der gekreuzigt wird, und wir haben Distanz zu ihm. Jesus hängt am Kreuz, unser Ich sitzt auf dem Thron. Es geht darum, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist und der Jesus auf dem Herzensthron sitzt. Das ist ein Stellungswechsel. Nur dann können wir das göttliche Hochziel, auch die Auferweckung aus dem geistlichen Tode nach 1. Petrus 1, Vers 3 und die Teilhabe am Auferstehungsleben immer wieder neu erfahren. Denn wir sind mit Christus dort in die himmlischen Örter versetzt. Das ist eine Tatsache, aber nur über Kreuz. Und darf ich das hier auch nochmal sagen? Wir haben nur so viel geistliches Höhenleben, in Anführungszeichen, als wir bereit sind, im Kreuz zu leben. Alles andere ist Täuschung. Wir haben zwar eine wunderbare Stellung, aber die Praxis muss sich dem anschließen. Paulus sagt auch von sich, ich will mich nur rühmen des Kreuzes, durch das eben mir die Welt und ich der Welt gekreuzigt bin. Galater 6, Vers 14. Das ist seine Praxis. Und er kann in Philipper 3, Vers 13 sagen, ich vergesse, was da hinten ist, ich jage nach, jetzt diesem herrlichen Ziel, der himmlischen Berufung in Christus. Das ist sein Kleinod. Und das sollte uns Gliedern des Leibes Christi erkenntnismäßig klar werden. Wir haben dieses wunderbare Geschenk, und es wird hier immer wieder verkündigt, möchten wir dem Geiste Gottes Raum geben. Und ich will zum Abschluss meines Dienstes nun auch nochmal den Abschluss im Sinne eines gottgemäßen Höhenflugs erleben. Das ist weit mehr, als wenn wir uns in eine Raumkapsel setzen ließen, um da, wie es heißt, einen Weltraumflug zu machen. Was ist denn das? Nicht mehr als ein kleiner Flohsprung, wenn wir an die riesigen Entfernungen in unserem gewaltigen Kosmos denken, wo es um Milliarden von Lichtjahren gehen soll, wenn man der Wissenschaft Glauben schenkt. Nun, es wird der Abschluss dieses Äons für die Gemeinde, im engeren Sinne dieser Ökonomie, die Entrückung zu ihm hin sein. Das ist ein wunderbares Ereignis. Wenn wir so, wie vorher beschrieben, den Weg des Kreuzes der Nachfolge gehen, dann werden wir auch mit ihm in einer wunderbaren Weise erhöht werden. So erhöht über der gesamten Schöpfung. Liebe Geschwister, ich muss das immer wieder sagen, die Berufung der Gemeinde ist so gewaltig. Er hat nämlich erwählt, was nichts ist. Um diese Gemeinde so zu erhöhen, wie Christus selbst erhöht wird. Das können wir nicht fassen. Da ist Demut angebracht, aber auch eine wunderbar von Gott gewirkte Gewissheit. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 wird das beschrieben. In Kolosser 3, 1 bis 4, wo es um die Offenbarung unseres erhöhten Hauptes geht. Wir werden mit ihm geoffenbart werden. In dem herrlichen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 und schließlich in Philipper 3, 20 und 21. In der letzten Stelle heißt es ja, dass unsere Stellung jetzt schon, unser Politeuma, unser Bürgertum, ist eigentlich mehr als Wandel. Unsere eigentliche Heimat dort droben ist. Von dort wird er dann kommen. Darum sollen wir sinnen und trachten auf das, was da oben ist. Und wir werden bei diesem Trachten nach droben eigentlich das, was schon heimatgemäß für uns vorbereitet ist, nur festmachen. Und ich habe mal ein Beispiel gebraucht aus meiner Zeit der kurzen Gefangenschaft. Mein Bruder und ein anderer lieber geistlicher Bruder von hier, wir sprachen heute Nachmittag auch nochmal darüber, wie wir drei im Krieg in Gefangenschaft waren. Und da habe ich mich doch jeden Tag nach Hause gesehnt. Ich war da in einem Bauernhof in Norddeutschland, wo 1 Million Soldaten aus Norwegen, Dänemark und die Zurückflutenden gefangen gehalten wurden. Verlaust und vergammelt war das Stroh, wenig zu essen. Meinen Sie, ich hätte da bleiben wollen? Dieses Bild gebrauche ich gern. Meine Sehnsucht war nach Hause. Jeden Tag. Das muss man also da nicht machen, wenn die Heimat woanders ist. Das erzähle ich bei uns im Hauskreis. Auf einmal sagt ein Bruder, tja, es wäre ja, gemessen an unseren jetzigen Verhältnissen, schön, wenn das immer so wäre, aber sagt er dann, der ist Ingenieur irgendeiner großen Firma, hat ein eigenes Haus, hat nette Kinder. Er sagt, ich fühle mich eigentlich auf dieser Erde ganz wohl. Verständlich, nicht? Ich meine, ich bin auch nicht böse drum, dass wir es hier so gut haben und dass ich auch da in einem Dörfchen jetzt wohne, wo es an sich schön ist zu leben im Remstal. Gott nur kann uns diese Sehnsucht ins Herz hineinlegen. Damit dann das praktiziert wird, was in 1. Thessalonicher 4 beschrieben wird. Und ich will auch da diese 7 Stufen des Hinauf einmal wählen, wie das passiert. Das hat auch Fruchtenbaum in seinem Buch über Prophetie beschrieben. Da ist zuerst gesagt, der Herr selber steigt vom Himmel herab. Er selber macht sich da auf. Dabei erschallt ein Befehlsruf. Die Stimme eines Engelfürsten ertönt. Und die Posaune Gottes wird geblasen. Ist aber nicht die letzte Posaune. Ich denke, das siehst du auch so, Arthur. Diese Posaune da, die in 1. Thessalonicher 4 beschrieben wird. Denn die letzte Posaune in der Offenbarung ist eine Gerichtsposaune. Wenn bei Israel im Kampf für das Heer Posaunentöne erklangen, dann war das zunächst mal Halt, hinhören, sammeln, Aufbruch. Und das hängt mit dieser Posaune zusammen. Es ist ein übertragenes Geschehen. Dann werden die Entschlafenen in Christus zuerst auferstehen. Weiter, damit sind wir schon bei Punkt 6. Die noch lebenden Gläubigen werden verwandelt und in der Luft mit dem Herrn und den zuvor Auferweckten vereinigt. Das geschieht übrigens nicht auf dieser Erde, sondern in der Luft. Während er zu Israel ja auf den Ölberg wiederkommt. Sacharja 14, Jesus beschreibt das in Matthäus 24, Lukas 21. Da kommt er später mit
seinen Heiligen mit den Gliedern. Da ist dann der Fülle Christus da. Und dazwischen muss ja nun auch noch liegen der Bema Christu, das dargestellt werden ohne Flecken und Runzeln. Und dann heißt es, wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Dann kommen wir vom Schauen, vom Glauben zum Schauen, werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden als vollendete Gemeinde dem Herrn ohne Flecken und Runzeln dargestellt. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, wir sind ja nun alle schon ältere Menschen mit Flecken und Runzeln. Der ältere Mensch erlebt das, dass der Äußere vergeht, aber der Innere soll auferbaut werden. Und wenn eine ganze Industrie, Kosmetik, sich darum müht, die Flecken und Runzeln, all das, was am Menschen natürlich ist, zu vertuschen, tja, da droben wird das mal ganz anders offenbar. Ja, der Bruder Schirmerer, das muss ich Ihnen noch mit erzählen, mal Folgendes berichtet. Es war, glaube ich, sein Onkel. Die Familie Schirmerer war im Schiffsbau tätig. Wohl in Ostpreußen. Und da geht jemand aus dieser Familie am Strand entlang und sieht da in der Zeit, das war als die Kurgäste noch nicht so, die später vorhanden waren, auch der Badebetrieb noch nicht so da war, eine junge Dame, die sich da schminkt, sitzt ziemlich herausfordernd da, als der Schipper da vorbeigeht. Der bleibt stehen, guckt sich die Dame an und die sagt, da staunen sie, was? Da staunen sie. Der sagt, kenn ich, Aalschip muss angestrichen werden. Ja. Also auch bei den jungen Menschen ist es schon so, mit der Geburt ist programmiert, dass dieser Körper, so wie er da ist, nicht ewig lebt. Damit müssen wir uns beschäftigen. Das sollte eigentlich auch dieses Beispiel zeigen. Also, wir werden nach Epheser 5, 27 ohne Flecken und Runzeln dem Herrn dargestellt, dem Vater selbst. Und das ist dann eine wunderbare Erhöhung. Sie wird in einer unvergleichlichen Art und Weise dem Vater präsentiert. Und es geht ja noch weiter, dass diese Gemeinde sogar der Schöpfung dargestellt wird. Darauf wartet nach Römer 8 die ganze Schöpfung, auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das ist eine herrliche Zielperspektive. Angesichts dieser Zielsetzungen und Wege Gottes kann der Apostel Paulus nur ausrufen, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Urteile und unausspürbar seine Wege. Römer 11, 33. Wenn Gott uns nicht das selbst als Ziel vorgesetzt hätte, wir würden so eine Zielsetzung gar nicht erfassen, geschweige denn für uns im Glauben ergreifen. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart nach Kolosser 1, Vers 9. Und wir dürfen Gott sei Dank den Verführungskünsten Satans gegenüber immer wieder standhalten, auch wenn es partiell mal geschieht. Der Herr steht für uns ein und deswegen sollen wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, damit wir gegenüber den listigen Anläufen Satans bewahrt bleiben. Das ist eine ganz entscheidende Sache, damit wir so dann zu Überwindern werden und dann die Verheißungen Gottes an uns erfüllt werden. Und ich habe schon gesagt, ich schließe mit diesem Vers, 2. Korinther 1, Vers 20, so viele Verheißungen es gibt, alle Verheißungen also, sind Ja und Amen, weil Gott mit seinem Eidschwur dahinter steht. Ja und Amen in ihm. Also das Amen ist schon vorher da zu sagen, also nicht am Schluss einer Predigt. Es gibt ja manchmal auch Predigten, wo beim Amen etliche erst aufwachen. Es kann sicher mal sein, dass einer müde wird. Und hier hatte mal jemand, glaube ich, der Dr. Thyssen, das da hinten erlebt. Hallo, hier da hinten wird nicht geschlafen. Also so würde ich es nicht machen. alle Verheißungen Ja und Amen. Wer dieses Amen ständig ergreift, der darf dann wissen, ihm zur Ehre und Verherrlichung durch uns. Und da setze jeder dann seinen Namen ein. Ja, das sind geistliche Höhenflüge, aber auch Kreuzeswege. Ich habe aber auch verführerische Höhen aufgezeigt und dann gibt's ein bitteres Enttäuschtwerden. Nicht immer hier, spätestens drüben. Möchte der Herr schenken, dass wir hier uns schon recht zubereiten lassen, damit wir nicht enttäuscht werden, auch nicht vor dem Bema Christu. Amen.
Und Stille werden zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns wieder einmal das ganze Sündenregister, was in einem Menschen drinsteckt, aufgezeigt hast. Und dass wir damit allein nie fertig würden, wie Hochmut, Prahlerei, einen anderen zu überfordern und vieles, vieles mehr. Und wir können dir nur von ganzem Herzen danken, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass er Knechtsgestalt annahm, den tiefsten Weg ging, am Kreuz verblutete, alle Sünden der gesamten Menschheit auf sich nahm. Damit war ein neuer Weg gebahnt und du wolltest damit den Menschen nach und nach helfen. Und von daher danken wir dir ganz besonders für die ganz große Gnade, die uns widerfahren ist, dass du uns mit deinem Heiligen Geist beschenkt hast und dass es nun an uns liegt, gehorsam zu sein, um alle diese Brocken in uns nach und nach loszuwerden, auf das zu hören, was du uns sagen willst, dass wir frei werden, dass wir es nach und nach spüren, Herr, wie diese Dinge, wie du sie uns wegnimmst, wie wir sie ans Kreuz bringen, damit wir nicht Feinde, sondern Freunde des Kreuzes werden. Und das ist so wichtig. Das wurde mir auch sehr deutlich wieder, was wir dir alles verdanken. Mit unserem Dank werden wir nie fertig. Aber es ist gut, wenn wir es jeden Tag öfter tun. Danke dir für die Ausführung, die unser Bruder in deinem Auftrag uns gegeben hat. Sie waren ausführlich und es gibt uns jeden Einzelnen zu denken. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe, für deine Treue und dass du immer ansprechbar bist, immer unter uns, und dafür loben wir dich und wollen dir die Ehre geben. Amen.